Deswegen hier diese explizite Anmerkung und das ist alles schon aktualisiert im Student. Jetzt können wir weitermachen. Das nächste, worüber wir gesprochen hatten, war Einsätzen, sowas. Da gucken wir mal, was wir da schon gesehen haben. Es gab auch schon Beispiele. In ein Polynom einsetzen kann ich alles, was sinnvoll ist, in dem Sinne, dass die Rechenoperationen, die ich daran machen möchte, mit dem, was ich einsetze, definiert sein müssen. Und im Fall von Polynomen, so wie wir die jetzt geschrieben haben, heißt das, was auch immer ich da einsetze, es muss möglich sein, Potenzen davon auszurechnen, in dem Sinne, dass ich das Element mit sich selbst multiplizieren kann. Sowas muss gehen. Das geht mit Matrizen, die quadratisch sind, die gleiche Größe haben. Das geht mit Endomorphismen von irgendwas, die ich hintereinander ausführen kann. Das geht natürlich mit Elementen aus dem Körper selber, über dem alles definiert ist, aber halt auch noch mit anderem Zeug. Deswegen hier diese Notation E und deswegen ist die auch so allgemein formuliert. Einfach damit Sie mutig werden, haufenweise seltsame Sachen in Polynome einzusetzen und sich bitte nur einmal kurz fragen, kann ich alle Rechenoperationen machen, die da verlangt sind. Neben dem Hintereinanderausführen mit sich selbst oder der Multiplikation mit sich selber ist es ja auch noch sowas wie eine Multiplikation von links mit Körperelementen. Das kann dann sowas sein wie eine Skalarmultiplikation bei Matrizen oder Abbildungen oder so. Und wir haben Beispiele gesehen. Wir haben in reelle Polynome einfach mal reelle Zahlen eingesetzt. Und wir haben auch mal eine Matrix eingesetzt. Da gucken wir noch mal kurz drauf. Was war da los? Ja, da habe ich so ein heimisch-typisches Polynom wie x² minus 2x minus 1 und habe da einfach mal eine Matrix eingesetzt. Und warum geht das? Na, die Matrix kann ich mit sich selbst verknüpfen. Ich kann also Potenzen davon ausrechnen. Und ich kann die Matrix von links mit reellen Zahlen skalar multiplizieren, sodass also diese Rechenoperationen da schon mal vernünftig sind. Und was auch immer dann da passiert, kann ich auch addieren und subtrahieren. Das heißt, ich kann alles machen, was ich machen muss, um die Matrix sinnvoll in das Polynom einzusetzen. Dann kann ich ausrechnen, was rauskommt. Ja, und bevor wir weitermachen und uns um Nullstellen kümmern, denn das ist ja das Nächste, womit man jetzt irgendwie rechnet. Man hat eingesetzt, dann gibt es auch sowas wie Nullstellen. Aber vorher möchte ich mit Ihnen besprechen, warum das Einsetzen in ein Polynom einen Homomorphismus definiert. Und zwar in folgender Weise. Wir fangen an mit Notation E, E wie einsetzen. Haben also da so einen Ring mit 1, aus dem man Sachen einsetzen kann in unser Polynom. Und jetzt nehmen wir uns ein festes Element A her und die Abbildung Phi setzt dieses Element A in jedes Polynom aus dem Polynomring Kx ein. Das ist eine Abbildung, die jedem Polynom aus Kx den Wert zuweist, der rauskommt, wenn wir dieses feste A einsetzen. Soweit erstmal. Ja, ist okay, was die Abbildung macht? A ist fest, die Polynome laufen alle Möglichkeiten aus dem Polynomring durch und jedes Mal setze ich dieses feste A. Was auch immer das ist. Naja, und dann behaupte ich, dass das ein Homomorphismus ist von dem Polynomring, mit dem ich angefangen habe, halt in den Ring M hinein. Das ist der sogenannte Einsatzhomomorphismus. Und Und da muss man auch wenig tun. Ich höre so ein Hintergrundrauschen, aber ich glaube, das ist einfach hier im Raum. Hören Sie das auch? Ja, genau, das ist die Lüftung, glaube ich auch. Und da haben wir schon gelernt, dass ich da nicht viel machen kann. Das tut mir auch jedes Mal wieder leid. Ich mag wissen, wie der Sommer wird. Ob wir dann hier gegrillt werden. Gut, wir beweisen Nummer 8-7. Erinnern wir uns mal gemeinsam, was man zeigen muss, damit etwas ein Ringhomomorphismus ist. Ah, Kamera umschalten. Ist die richtige Seite? Okay, Ringhomomorphismus. Was ist da los? Was muss ich zeigen? Start- und Zielbereich sind Ringe, das ist vielversprechend. Was noch? Ich musste nicht mit, ja?
Also die Addition und die Multiplikation mit den Abbilden verpflegen?
Genau. Wir haben die Homomorphie-Eigenschaft und zwar zweimal, einmal für die Ringaddition, einmal für die Ringmultiplikation. Und auf beiden Seiten ist es ja einfach nur das, womit der Ring halt gegeben ist, steht nicht da. Wir schreiben also einfach, bei M steht es da mit Plus und Mal, im Polynomring selber, Kx, da schreiben wir auch einfach Plus und Mal. Darauf hatten wir uns ja schon geeinigt. Also wissen wir jetzt, wie die Verknüpfungen aussehen und wir müssen die Verträglichkeit nachweisen für beide. Dankeschön. Das heißt, wir brauchen nur das. Auf der linken Seite haben wir Polynome, also nennen wir sie einfach P und Q. Und fangen wir mit der Addition an. Ich addiere also die Polynome P und Q und dann bilde ich ab mit Phi. Was macht Phi nochmal? Phi nimmt ein Polynom und setzt da A ein. Also addiere ich jetzt P und Q, dann kommt ein neues Polynom raus und dann setze ich da A ein. Das nervt mich gerade, Entschuldigung. Ich habe irgendwie Angst, mich oder andere zu verletzen. Ja, was ist los? P und Q haben irgendwelche Koeffizienten? Oder ja, vielleicht ist auch irgendwas das Nullpolynom, das ist langweilig. Aber wir stellen uns vor, was wir machen, wenn wir das hier wirklich ausrechnen, dann haben wir da wieder irgendwelche Potenzen von x stehen, für die wir dann jeweils a einsetzen. Ob wir das machen, nachdem wir die addiert haben, oder vorher und dann addieren, ist egal. Einfach weil wir ja immer nur an jeder Stelle, wo vorher x stand, jetzt a einsetzen. Dementsprechend würde ich mal sagen, muss ich da gar nicht viel zu umschreiben. Genauso bei der Multiplikation. Eigentlich müssen wir nur hinschreiben, was wir zeigen wollen. Und dann steht es im Prinzip da, weil wir vor unserem inneren Auge das Polynom mit seinen Koeffizienten und den Potenzen von x sehen und einfach an jeder Stelle, wo vorher x stand, a einsetzen. Jetzt über Nullstellen gehen. Nächste Definition. Da haben wir die Notation von vorher mit dem Einsetzen. Und jetzt nehme ich ein Polynom P aus Kx. Ich möchte einfach nur sagen, was es heißt, dass ein Element aus diesem Ring M eine Nullstelle von P ist. Ich vermute, dass Sie das alle aus der Schule kennen. Nullstelle sagen wir dann, wenn beim Einsetzen in das Polynom 0 rauskommt. Die Frage ist halt, was für ein 0 ist das? Bei uns laufen ja gerne mal verschiedene dementsprechend muss, wenn wir sagen, es kommt 0 raus, die 0 dieses Rings M rauskommen. Und wir schauen uns ein paar Beispiele an dazu. Beispiele für Nullstellen. Achso, ich habe jetzt nicht nochmal gefragt, aber sie melden sich ja, wenn da irgendwas blendet und nicht, oder? Die beschweren sich. Herr Schiele, wir nehmen mal ein Polynom aus Rx. So, wo würden Sie da eine Nullstellen suchen? Was kann man also einsetzen, sodass Null rauskommt? Schlagen Sie mal was vor. Da sehe ich nur eine Meldung. Okay, Sie dürfen.
Hier
bin ich, woher denn? In R hat das Polynom keine Nullstellen, egal was ich hier auf der linken Seite einsetze, da kommt immer was nicht Negatives raus, sodass also plus 1 niemals 0 rauskommen kann im Körper R. Hier benutzen wir Hintergrundwissen aus der Analysis oder aus der Schule oder woher auch immer. Wir können dann Nullstellen suchen, dann müssen wir aber in einen anderen Ring ausweichen. Und hier bietet sich an, den Körper C der komplexen Zahlen zu benutzen, denn da wissen wir, dass es zwei Elemente gibt, dessen Quadrat minus 1 ist, sind drei Sachen. I und M. Die wurden gerade schon vorgeschlagen, genau die können wir nehmen. Dieses Delta hat R keine Nullstelle, aber E und I aus C sind Nullstellen. Das ist übrigens auch ein Polynom aus Zx und ich kann dann auch in Zx nach Nullstellen suchen, in Z nach Nullstellen suchen. Mir geht es ja nur darum, dass ich einen Ring habe, in dem ich all diese Rechnung machen kann, also irgendwas, das die Funktion von diesem M. Hier nehme ich halt den Körper C, der komplexen Zahlen für M, setze daraus ein und sehe, ach, ich finde zwei Nullstellen. Was kann ich noch einsetzen, sodass 0 rauskommt? Was haben wir denn bisher noch Lustiges eingesetzt, ja?
Ja, man könnte jetzt lustig sagen,
ich weiß nicht, wie Wurzeln aus komplexen Zahlen
definiert sind. Nee, das ist
never mind. Never mind. Aber man kann ja was anderes mit ihm basteln. Also ich hätte da noch so zwei Ideen. Was haben wir noch in die Nummer eingesetzt, was wir ausprobieren könnten? Dann könnten wir irgendwie mit ihm basteln. Was würden wir ausprobieren?
Wo haben wir die
identischen Abbildungen? Man könnte Abbildungen einsetzen. Genau. Abbildung zum Beispiel von R nach sich selbst, also in sich selbst hinein als Vektorraum könnte man machen, oder R Quadrat in sich selbst oder in Vektorraum oder was auch immer. Kann man machen. Das Problem ist nur, wenn ich hier die identische Abbildung einsetze, ich mache das einfach mal, ich schreibe mal hin, die identische Abbildung von R zum Quadrat muss ich ja interpretieren als diese Abbildung einmal mit sich selbst hintereinander ausführen. Das ist das, was hier Sinn ergibt. Leider ist das wieder die identische Abbildung. Das heißt, wenn ich hier plus 1 rechne, in einem Ring, in dem das sinnvoll ist, nämlich im Ring der Endomorphismen von R als Vektorraum, dann rechne ich nochmal plus identische Abbildung. Da kommt leider nicht die Nullabbildung raus. Aber die Idee, eine Abbildung einzusetzen, finde ich super. Ich brauche nur eine andere Abbildung. Der passt hier eigentlich für mich und der das geht. Wenn Sie denken, das ist zu einfach, ist es bestimmt richtig. viele Ideen. In den Übungsaufgaben gibt es mehr, deswegen reden wir hier drüber.
Wenn wir eine Abbildung nehmen, dann muss es für alles, was in die Abbildung einsetzen kann, nur werden. Damit das Nullstelle.
Die Frage ist genau, die Frage ist, was bedeutet Nullstelle? Deswegen habe ich vorhin nochmal daran erinnert, es muss die Null in dem entsprechenden Ring sein, aus dem wir einsetzen. Hier setzen wir ein aus dem Endomorphismenring. Hier. Oder ein Wort mit Deckraum, aber das ist insbesondere ein Ring. Und wenn ich daraus einsetze, muss ich die 0 hier bekommen. Und das ist die Nullabbildung, ja, eben dafür auf 0. Genau, danke, dass Sie nachgefragt haben. Das ist wichtig, genauso wie der ist bei Matrizen. Sie können jetzt versuchen, noch eine Matrix zu basteln, die auch Nullstelle ist. Dann müssen Sie halt in dem entsprechenden Matrizenring die 0 bekommen. Also in der Matrix. So läuft es. Wir sind daran gewöhnt, dass es Ihnen nicht mehr komisch vorkommt, seltsame Dinge in Polynome einzusetzen. Deswegen besprechen wir solche Beispiele. Und es geht jetzt darum zu verstehen, wie viele paarweise verschiedene Nullstellen Polynome haben können in einer festen vorher vorgegebenen Struktur. Denn auf der Welt, sehen wir jetzt, können das durchaus viele sein. Falls Ihnen also jemand zum Beispiel in der Schule gesagt hat, dass der Grad eines Polynoms begrenzt, wie viele Nullstellen das haben kann, dann ist es falsch, wenn man das so sagt. So, in dieser Allgemeinheit ohne weitere Einschränkungen, stimmt das nicht. Es wird aber leider häufig verkürzt so gesagt. Deswegen weise ich hier darauf hin, bitte machen Sie diesen Fehler nicht in der Schule. Oder wo auch immer. Wir beweisen ja mal 8. Ich renne schon wieder rum und bin nicht zu sehen. Entschuldigung. In Lemma 8.8 gucken wir uns an, dass man eine Nullstelle sozusagen sichtbar machen kann, in der Art und Weise, wie man das Polynom schreibt. Das ist auch was Sie vielleicht schon kennen unter solchen Stichwörtern wie Nullstelle abspalten oder Linearfaktor abspalten oder so. Wer hat das so ähnlich schon mal gesehen oder gehört? Bestimmt einige, ja. Genau. Das formalisieren wir jetzt und formulieren es ordentlich in unserem Kontext, wie wir das eben hier gerade machen, mit Polynomringen. Das ist der Nach 8. Wir haben also P aus Kx und eine Nullstelle von P, die im Körper K lebt, über den gerade alles definiert ist. Und dann zeigen wir, dass es dann genau ein Polynom Q gibt aus Kx derart, dass man P schreiben kann als Q mal x minus 8, wobei A halt diese Nullstelle ist, mit der wir arbeiten. Und das gibt uns dann eine Zerlegung von P in zwei Polynome und bei dem einen sieht man sofort eine Nullstelle. Das ist sehr praktisch. Das überlege ich gerade. Das stimmt immer, auch wenn P das Nullstellung ist. Ja, ich musste nur gerade kurz die komischen Spezialfälle abklopfen, die wir da mal so haben. Und dann beweisen wir jetzt, dieses Lemma, das hier ganz kurz, es passt da drüben noch mit hin. Denn was wir einfach machen, ist teilen mit Rest. Beziehungsweise ohne Rest in diesem Fall. Ja, was ist hier los? Wir haben ein Polynom P und das Polynom, durch das wir mit Rest teilen möchten, ist das Polynom x minus a. X minus a ist nicht das neue Polynom, denn es hat ja Grad 1, kann man sehen, wenn man drauf guckt. Dementsprechend ist der Satz zum Thema Teilen mit Rest anwendbar. Ich sage das deshalb, weil da eine Voraussetzung drin steht. Da sind zwei Polynome gegeben, p und q. Wir wollen p durch q mit Rest teilen. Die Notation ist also anders als hier. Aber wichtig war dabei, dass das q, durch das wir mit Rest teilen wollen, nicht das Nullpolynom ist. Deswegen muss ich hier einmal kurz innehalten und überlegen, kann ich das anwenden? Wir haben jetzt festgestellt, ja. Wir teilen P mit Rest durch x minus a. Das ist das Polynom, durch das wir mit Rest teilen. Und das ist Satz 8,5, den ich da benutze. Thank you. Polynome, die Grad 0 oder minus unendlich haben, sind konstant. Im einen Fall ist es halt konstant 0, das Nullpolynom. Im anderen Fall ist es irgendwas anderes, nettes, konstantes. Aber wir gucken mal, was passiert, wenn wir A einsetzen. A ist eine Nullstelle von P. Das heißt, wenn ich A hier links einsetze, dann muss das Nullelement des Körpers rauskommen. Und das passiert hier vorne ja auch. Hier vorne steht irgendwas, was auch immer S ist, wenn ich da A einsetze. Mal A hier eingesetzt, da kommt schon mal 0 raus. Der vordere Term wird also 0. Dann muss hier hinten, wenn ich A in T einsetze, auch 0 rauskommen. Denn ansonsten kann ja die Summe nicht 0 werden, da war P von A zu 0. Daraus kann ich also schlussfolgern, dass dieses T ein konstantes Polynom ist, bei dem, wenn ich A einsetze, 0 rauskommt. Weil da sehen wir gleich, dass es dafür nicht so viele Möglichkeiten gibt. Wie man vielleicht noch irgendwas einsetzt und dann so Schlussfolgerungen zieht, das ist das Leitthema der heutigen Vorlesung. Heute kommt ganz viel Teilen mit Rest und ganz viel Argumentation in dieser Art. Deswegen jetzt meine Frage an Sie. Was brauchen Sie nochmal? Wo brauchen Sie mehr Erklärung, eine andere Erklärung? Polynome, die Grad 0 oder minus unendlich haben, sind konstant. T ist also jetzt ein konstantes Polynom. Und dann kann ich durch das Einsetzen schlussfolgern, dass es das Nullpolynom sein kann. Ansonsten hätte ich da halt irgend so ein olles Polynom gehabt, mit einem größeren Grad vielleicht, wo halt zufällig A auch eine Nullstelle ist. Aber ich will ja darauf hinaus, dass dieser Rest das Nullpolynom ist. Ich möchte ja am Ende darauf hinaus, dass ich P schreiben kann als irgendwas mal x minus A in Klammern ohne Rest. Das heißt, diese Schlussfolgerungen über T, die waren wichtig. Wo habe ich das nicht gut genug erklärt? Wo möchten Sie nochmal nachfragen?
Das war's?
Okay, danke schön. Ja.
Warum kann ich nicht kommen eine andere Zahl rein? Ich wollte 1 oder 2.
Setzen Sie da mal was ein, sodass 0 rauskommt. Geht das? Wir nehmen mal das konstante Polynom 1.
S von A kann ja minus
1. Ja, Moment, es geht nicht um den Teil hier vorne, es geht um den da hinten. Der muss 0 werden, wenn ich da einsetze. Jetzt nehmen Sie mal das konstante Polynom 1 und versuchen Sie, was einzusetzen, sodass 0 rauskommt. Geht das? Nee. Also, da 1 und 0 verschieden sind, sonst schon. Aber sehen Sie, das heißt, egal was dieses konstante Polynom ist, wenn das nicht 0 ist, dann kann ich durch Einsetzen das nicht zu 0 machen. Denn da ist ja kein x, für das ich irgendwas einsetzen kann.
Und f von a minus a muss dann auch 0 sein.
So bin ich drauf gekommen. Also, mein Gedankengang war der, die linke Seite ist 0, also muss die rechte Seite auch 0 sein. Und das hier ist sogar egal, aber das hier ist ja sofort gleich 0, einfach weil ich da ein Element und sein additives Inverses verknüpfe. Das ist immer 0. Und 0 mal irgendwas ist auch immer 0, sodass also dieser vordere Term immer 0 wird, egal was da passiert. Aber die ganze rechte weiter mit Lemma 8, 9, wo wir jetzt eine richtige Version dieser Aussage, über die ich vorhin geschimpft habe, beweisen. Man kann nämlich tatsächlich begrenzen, wie viele Nullstellen ein Polynom hat, aber eben nicht auf der Welt, so im Allgemeinen, sondern, so wie wir es hier zum Beispiel formulieren, in dem Körper, über dem das Polynom definiert ist. So, auf die Art und Weise kann man das beweisen. Wenn ich einfach nur global sage, dass das Polynom höchstens so viele Nullstellen hat, wie sein Grad vorgibt, ist das falsch. Denn ich kann, indem ich einfach den Bereich erweitere, in dem ich nach Nullstellen suche, weitere finden. Wir haben das gerade gesehen. Das war ein Polynom von 2, x² plus 1. Und wir haben mehr als 2 Nullstellen gefunden. Einfach weil wir nicht nur im Körper C geguckt haben, sondern auch außerhalb davon, in anderen Ringen, wo noch mehr Nullstellen rumliegen. An der Stelle ist also wirklich Vorsicht geboten, da ist es leicht, was zu sagen, was richtig klingt, aber falsch ist. Lemma 8, 9 sagt jetzt, wenn wir einen Körper K haben, ein Polynom aus dem Polynomring Kx, was nicht das Nullpolynom ist, sondern wo der Grad eine natürliche Zahl ist oder 0, dann begrenzt der Grad innerhalb des Körpers K tatsächlich, wie viele Nullstellen es gibt. Wenn n der Grad ist, dann hat das Polynom im Körper K höchstens n parallel verschiedene Nullstellen. So, können auch weniger sein, haben wir gerade gesehen, x² plus 1 aus Rx hat im Körper R gar keine Nullstellen, das ist erlaubt. Aber wenn wir jetzt in den größeren Körper gehen, also es als Polynom über C auffassen und dann im Körper C suchen, dann können wir dieses Lemma benutzen und wissen jetzt, im Körper C finden wir höchstens 2 parallel verschiedene Nullstellen. Und wir beweisen das, indem wir das Lemma von gerade benutzen. Ist das richtig? Ja, das ist die richtige Tafel. Denn wir benutzen jetzt diese Zerlegung der Form Q mal in Klammern x minus a, um Nullstellen zu zählen. Und dann verwenden wir nur zu. So, Induktion über n. N ist der Grad, der ist 0 oder eine natürliche Zahl. Diese Zahl können wir Induktion machen. Und dann ist die erste Möglichkeit. Guck mal gerade, das steht da ja. N ist definiert als Grad von p, also muss ich das nicht nochmal einführen. Wir machen Induktion über n. Und das heißt also jetzt, dass wir eine Induktion machen über den möglichen Grad dieser Polynome p, von denen wir sprechen. Und der kleinstmögliche Grad, also der Anfang für unsere Induktion, ist wo? Wo muss unser Induktionsanfang sein? In diesem Fall, so wie wir das hier formuliert haben. wir wollen Nullstellen wählen. Und eine Möglichkeit, Gesundheit, und eine Möglichkeit ist immer, dass es einfach in dem Körper, in dem wir gucken, überhaupt keine Nullstellen gibt. Haben wir gerade gesehen, dass das passieren kann. Null Nullstellen sind höchstens so viele, wie der Grad des Polynoms uns angibt, denn der Grad ist mindestens 1. Null ist weniger. Das heißt, Null Nullstellen ist ein Spezialfall, in dem das Lemma stimmt. Das schreiben wir jetzt einmal hin. Danach nehmen wir nämlich eine Nullstelle her. Und das können wir nur, wenn eine da ist. Als P keine Nullstelle, wenn K hat, ist nichts zu zeigen. Also schnappen wir uns jetzt eine. Sei jetzt K aus K eine Nullstelle von P. Jetzt möchte ich das benutzen, also ich möchte die Tatsache, dass es eine Nullstelle gibt, benutzen, um Nullstellen zu zählen. Und die Idee ist folgende, ich erzähle kurz und dann schreibe ich gleich was hin. Hier ist die Idee. Ich schreibe P als Q mal X minus A und überlege mir dann, dass jede Nullstelle von P eine Nullstelle von Q sein muss, also von diesem einen Faktor, der gerade N minus 1 hat, oder von diesem anderen Faktor X minus A. Das sind die einzigen beiden Möglichkeiten, denn diese Zerlegung ist eindeutig. Das stand in dem Lemma davor ja mit dabei. Es gibt nur ein Beispiel, mit dem das funktioniert. Und das heißt, wenn ich P so schreibe, Q mal X minus A, ist das eine eindeutige Darstellung, so in dieser Form. Und dann muss ich jede Nullstelle, die ich überhaupt im Körper K finde, sehen können, als Nullstelle von dem einen Bestandteil oder als Nullstelle von dem anderen Bestandteil. Warum das so ist, klären wir noch genauer. Aber dann habe ich eine Möglichkeit zu zählen. Denn die eine Nullstelle sehe ich, das ist A. Die andere Nullstelle ist eine von Q. Q hat kleineren Grad, hat also per Induktion höchstens n-1 Nullstellen, dann bin ich fertig. So zähle ich also jetzt, indem ich das Polynom aufteile in zwei Faktoren und dann da jeweils gucke, was weiß ich über die Nullstellen. Mit Lemma, was war's? 8, glaube ich. Und damit, dass Körper nullteilerfrei sind. Wir sehen, wir benutzen hier wirklich Kram über den Körper K, wenn wir hier die ganze Zeit einsetzen. Für jede Nullstelle E aus K von P gilt jetzt, und da schreibe ich gleich irgendwo wieder als Abkürzung Einsatzhomomorphismus hin. Naja, einerseits ist das eine Nullstelle, das heißt, wenn ich es in P einsetze, muss 0 rauskommen. Schreibe ich hin. 0 gleich P von P gleich. Jetzt benutze ich die Zerlegung, die hier steht.
P eine Nullstelle von Q ist. Und so können wir jetzt die Nullstellen von P zählen. Es gibt hier genau eine Möglichkeit, nämlich A. Und dann gibt es hier höchstens n minus 1 Möglichkeiten, weil Q wegen der Gradformel höchstens Grad oder sogar genau Grad n minus 1 sind.
Die muss ich noch ordentlicher putzen, denn wenn ich da so runterschreibe, ist es ansonsten schlecht zu sehen. Was für Fragen haben Sie dazu? Zu diesem Beweis, zu den Zählen? Sie sehen ganz zufrieden aus. Dann kommen wir zu einem Satz. Oh, da müssen wir uns plötzlich erinnern, was Ideale sind. Oh oh, das ist sehr lange her. Ja.
Sollen Sie das vielleicht nochmal als ein Dokument zusammen hochladen können?
Das ist jetzt eine sehr gemeine Frage. Geht es darum, dass Sie quasi am Ende der Vorlesung einmal alle Kurzkapitel zusammen als eins drucken wollen?
Zum Beispiel, wenn man jetzt nach bestimmten Sätzen in früher Kapiteln sucht, dann muss man die halt immer einzeln aufmachen.
Ja, also Sie können sich doch selber ein PDF zusammenschustern, oder nicht?
Ja,
also so.
Ja, von mir. Das habe ich eigentlich gedacht. Naja, Sie haben recht.
Gut, Sie machen das. Wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht funktioniert, dann gerne nochmal beschweren und dann stelle ich ihn auch gerne am Ende. Aber halt nicht jetzt, denn sonst mache ich das jetzt 5-mal für die nächsten Kapitel, die noch kommen. Am Ende mache ich das gerne einmal, aber Sie können das jetzt auch schon alleine, glaube ich. Aber danke, ich verstehe das natürlich mit der Suchfunktion. Das ist klar, dass das dann einfacher ist, wenn Sie das alles zusammen haben. Noch mehr Fragen, bevor wir weitermachen? Ja, dann kommt jetzt der Satz. Wieder arbeiten wir in einem Polynomring über einen Körper. Und diesmal soll J ein Ideal sein von diesem Polynomring. Und wir müssen nochmal kurz wiederholen, was ein Ideal eigentlich war und warum das hier vernünftig ist, sich eins herzunehmen. Ideale sind Teilstrukturen von Ringen. Die haben wir nur definiert für kommutative Ringe, auch wenn das allgemein geht. Und was war nochmal ein Ideal? Ein Ideal war eine Teilmenge eines Rings, die zwei Eigenschaften hat. Einerseits soll es mit der Addition des Rings eine Untergruppe sein. Also abgeschlossen, bla bla bla, Null liegt drin. Und dann haben wir noch eine Eigenschaft, die die Multiplikation betrifft und die sehr stark ist. Das merken wir gleich, wie stark das ist. Nicht nur ist die Teilmenge selber unter Multiplikation abgeschlossen. Nein, wenn ich da was rausnehme und multipliziere mit irgendwas im Ring, kommt wieder etwas aus der Teilmenge raus. Das ist eine sehr, sehr starke Eigenschaft. Die brauchen wir gleich. Das war jetzt die Erinnerung daran, was ein Ideal ist. Und gleich im Beweis weise ich an den entsprechenden Stellen auch nochmal darauf hin, wo wir jetzt genau welche Idealeigenschaften sind. Was wir jetzt zeigen wollen, ist, dass Ideale von Polynomringen sich sehr besonders verhalten. Und zwar in folgender Weise. Immer dann, wenn wir ein Ideal eines Polynomrings über einen Körper sehen, dann sind alle Polynome, die da drin liegen, sozusagen Vielfache von einem, ich sag mal, Stammpolynom oder erzeugenden Polynom. Das ist eine sehr starke Eigenschaft. Das ist so ähnlich wie, ja, es ist wirklich so ähnlich, und in der Algebra verstehen wir, warum das so ist. Aber es ist so ähnlich wie, Vielfache einer ganzen Zahl. Andere Ideale kann ich da nicht basteln. Die sehen alle so aus. Und so etwas Ähnliches haben wir jetzt hier in diesem Polynomring Kx. Und wir überlegen uns das gleich zu Fuß, warum das so ist. In der Algebra-Vorlesung sehen wir ein strukturelles Argument, warum das funktioniert. Hier heißt das jetzt also ganz explizit ausgeschrieben, dass es ein Polynom P gibt aus dem Ideal J, derart, dass ich alle Polynome in J schreiben kann als P mal irgendwas. Also sozusagen als Vielfache von P. Oder man könnte auch sagen, dass alle Polynome in dem Ideal durch P ohne Rest teilbar sind. So, das ist, da muss man vorsichtig sein, wenn man sowas sagt, denn teilen kann man im Ring ja im Allgemeinen nicht, aber wir haben dieses Teilen mit Rest. Und das können wir hier benutzen, können sagen, ja, beim Teilen mit Rest bleibt kein Rest, der Rest ist das Nullpolynom. Da haben wir jetzt ein bisschen was zu tun. Ich guck mal, ob ich optimistisch bin. Ja, die Tage und Nacht sollten reichen. Ich bin bereit, es zu riskieren. Und wir fangen mit dem Beweis von Satz 18 an.
Das heißt,
Beginn Ihres Mathestudiums finde ich gar nicht so schlecht, wenn Sie ab und zu solche Argumente einmal ausführlich erklärt sehen, bevor wir dann später ständig sagen, ja, dann wählen wir das halt so klein wie möglich und gar nicht mehr drüber nachdenken, warum klein, klein, klein das genauso geht. Jetzt haben wir unser P. Und die nächste Zeile ist dieses P. Das muss überhaupt nicht eindeutig bestimmt sein. Allgemein gibt es viele solche Möglichkeiten für solche erzeugten Polynome. Aber so eins haben wir uns jetzt geschnappt und ich möchte zeigen, dass das es schon tut. Ich möchte zeigen, dass alle Polynome aus dem Ideal J sich schreiben lassen als Vielfache von diesem P. Und das mache ich, indem ich keinen Rest mache und sehe, dass kein Rest übrig bleibt. Beziehungsweise dass das nur ein Polynom der Rest ist. Also wieder die Idee schon kennen. Auf der linken Seite steht Q, Q kommt aus dem Ideal J. sehr viel genauer an, aber jetzt möchte ich einen Warnhinweis loswerden, wie so oft an solchen Stellen. Denn an dieser Stelle, so wie auch an einigen anderen davor, ist wichtig, dass wir hier mit Polynomen arbeiten aus einem Polynomring über einen Körper. Wenn man K durch irgendeine andere Struktur ersetzt, dann wird ganz viel von dem, was wir jetzt gerade besprechen, falsch. Insbesondere wird dieser Satz, den wir gerade bewiesen haben, falsch. Und ich kann Ihnen ein konkretes Beispiel sagen, wo man sehen kann, dass es falsch ist. Sie nehmen jetzt anstelle eines Körpers den Ring Z. Zx ist ein wunderschöner Polynomring, der ist auch immer noch ziemlich toll, aber halt nicht so gut wie sowas wie Rx, vor dem Hintergrund dessen, was wir gerade besprechen. Und in diesem Ring kann ich Ihnen ein Ideal geben, bei dem es Ihnen nicht gelingen wird, das so zu schreiben, dass alles vielfach von einem festen Polynom ist. Und wenn Sie Lust haben, probieren Sie es aus. Und wenn Sie wissen wollen, wie es geht, oder einfach so ein paar Ideen mit mir besprechen wollen, total gerne, oder sagen Sie es schon lügt, dann mache ich eine Podcast-Folge dazu und mache Ihnen damit hoffentlich auch ein bisschen Appetit auf das, was wir in der Algebra noch dazu besprechen. Hier ist es ganz konkret. In Zx kann man sich alle Polynome anschauen, die von der Form sind x mal irgendwas plus 2 mal irgendwas. Das heißt, wir haben im ersten Fall Polynome ohne Absolutglied und im zweiten Fall haben wir Polynome, wo alle Koeffizienten gerade sind und dann erlaube ich noch, dass man die addiert. Und all diese Leute zusammen ergeben ein Ideal, das kann man zeigen. Und der Witz ist, dass es nicht möglich ist, das als Menge zu schreiben, so wie wir das gerade gemacht haben, dass all diese Polynome von einem Polynom sozusagen erzeugt werden, also vielfache davon sind. Das geht nicht, das ist nicht möglich. Und gucken Sie sich das an, wenn Sie Lust haben und so quasi ein bisschen fusseln wollen. Da braucht man nicht viel, man muss ein bisschen was über Z wissen und die Gradformel benutzen und so, aber es ist keine Zauberei. Viel Spaß und wenn Sie mehr wissen wollen, sagen Sie schon. Notation dazu. Wir gehen wieder zurück zu unserem Körper K, bei dem wir wissen, dass alles klappt. Und wenn ich ein Polynom aus Kx hernehme, dann kann ich die Menge, die wir uns gerade angeguckt haben, also die Menge aller Vielfachen sozusagen, und die Menge aller Produkte, irgendwas mal dieses feste Polynom, die kann man systematisch bezeichnen, indem man nämlich einfach schreibt, das Polynom mal der ganze Polynomring. Das ist eine Abkürzung für die Menge aller Vielfachen. Wenn Sie wieder an den Ring Z denken, 2 mal Z ist die Menge aller geraden Zahlen, 5 mal Z ist die Menge aller durch 5 teilbaren ganzen Zahlen und so weiter. Und so ähnlich ist das hier auch zu verstehen. P mal Kx ist einfach die Menge aller Vielfachen des Polynoms P im Polynomring Kx. Das ist ein Ideal und man nennt das von dem Polynom P erzeugte Hauptideal von Kx. Das spielt gar nicht so eine große Rolle, aber ich wollte Ihnen die Möglichkeit geben, in Worten zu sagen, was es ist. Sie können auch einfach sagen, P mal Kx, dann wissen meine Deutschen und ich auch, was gemeint ist, aber nur für den Fall, dass Sie variieren wollen. Das von P erzeugte Hauptideal von Kx und was wir gerade gezeigt haben, ist in Satz 18, dass jedes Ideal von Kx diese Form hat. Das heißt, für jedes findet man so ein erzeugendes Polynom P. Und jetzt kommt eine sehr wichtige Definition. Wann heißt ein Polynom aus einem Polynomring über einen Körper im Rahmen unserer Vorlesung hier irreduzibel oder auch unzerlegbar, wenn Sie wollen. Na, das nennen wir genau dann so, wenn der Grad mindestens 1 ist, konstante Polynome sind raus, der Grad ist mindestens 1 und es gibt keine interessanten Zerlegungen für dieses Polynom. Anders gesagt, wenn ich es als Produkt schreiben kann, in der Form S mal T und S und T kommen aus dem gleichen Polynomring, dann ist mindestens eins von den beiden, oder genau eins von den beiden, dann wieder konstant. Ich kriege keine interessanten Faktorisierungen. Das ist Irreduzibilität oder Unzerlegbarkeit. Also ziemlich intuitiv eigentlich. Das ist ein Spezialfall einer allgemeineren Definition, die wir in der Algebra kennenlernen werden. Man kann im Ring ganz allgemein Irreduzibilität definieren. Und das ist sozusagen, also die Idee dabei ist, dass man das verallgemeinert, was wir von Primzahlen in Z kennen. Primzahlen und die negativen von Primzahlen. Die verhalten sich im Ring Z besonders und die haben zwei Eigenschaften. Die eine ist so eine Unzerlegbarkeitseigenschaft, das hat was mit Teilern zu tun und so definieren sie in der Schule ja auch Primzahlen. Die andere Eigenschaft ist, dass wenn die ein Produkt teilen, dass sie dann mindestens einen der Faktoren teilen. Das ist auch eine coole Eigenschaft. Und beide verallgemeinern wir in der Algebra, in der Ringtheorie. Und die eine Eigenschaft heißt dann Prim, die andere heißt irreduzibel. Und Und von der Irreduzibilität sehen wir jetzt hier den ersten Spezialfall, angewandt auf Polynomien. Und ich mache das hier deshalb so, weil das ziemlich greifbar ist und weil wir jetzt diese abstrakte Ringtheorie noch nicht brauchen. Wir brauchen jetzt das und ich entwickle mit Ihnen ziemlich genau das, was wir brauchen, um in der Vorlesung weiterzukommen. Aber ich möchte immer schon mal so ein paar Kommentare dazu machen, nach dem Motto, hey, später in der Algebra, da werde ich dann sagen, wissen Sie noch, in der Linienalgebra, so und so. Okay. Zukunfts-Rebecca freut sich. Vielleicht freuen Sie sich auch. Und wir gucken uns ein paar Beispiele an, bevor wir anfangen, dann was zu beweisen. Für Beispiele brauche ich Platz. Also, Polynome aus kx vom Grad 1 immer irreduzibel sind. Und der Grund ist, dass Grad 1 ja die Voraussetzung erfüllt, der Grad muss mindestens 1 sein, aber gleichzeitig sagt uns auch die Gradformel, dass man Polynome vom Grad 1 nicht zerlegen kann als Produkt von Polynomen, die irgendwie kleineren Grad haben und nicht 0. So, wenn ich ein Polynom vom Grad 1 als Produkt schreibe, dann sind die beteiligten Grade 0 und 1. Was anderes kommt da nicht in Frage. Und deswegen sind die immer irreduzibel. Von Irreduzibilität, dann wird das falsch. Das heißt, später ist da total, die ganze Zeit immer Vorsicht an der Bahnsteigkante angesagt. Bevor wir zum nächsten Punkt 8 kommen, was kann Sie noch für Fragen oder wofür brauchen Sie noch Beispiele? Wir sind jetzt gerade so in Schwung, ich möchte noch mehr beweisen. Ja, Warnung, okay. Das ist immer alles voller Warnhinweise und das liegt unter anderem daran, dass ich ja weiß, was in der Algebra kommt und dass ich dann halt die ganze Zeit sage, und hier, und wissen Sie, in der linearen Algebra war das so und das geht aber gar nicht so einfach. Okay, das sehen Sie ja dann. Wir alle sehen das ja hoffentlich dann. Gut, wir zeigen ein Kriterium für Irreduzibilität, das mit Idealen zu tun hat. Hier ist die Idee. Wir fangen mit einem Körper K an und mit dem Polynomring kx, nehmen uns ein Polynom her, was nicht das Nullpolynom ist, und dann kann man tatsächlich die Irreduzibilität dieses Polynoms, ohne das Polynom selber anzugucken, daran erkennen, dass man sich das Ideal anguckt, das von dem Polynom erzeugt wird. Der Witz ist nämlich dann, dass dieses Ideal nicht der ganze Polynomring ist, und es liegt aber auch nichts mehr echt dazwischen, also kein Ideal. Es ist nicht möglich, zwischen dieses Ideal, also das von P erzeugte, und den ganzen Ring, noch echt ein Ideal dazwischen zu schieben. So, wir nennen das dann später maximales Ideal. So groß wie möglich, es passt nichts mehr dazwischen. Und das ist ein Kriterium für Irreduzibilität. Das ist ein bisschen seltsam, vielleicht auf den ersten Blick, aber ich möchte Ihnen, ich kann mich nicht beherrschen, es tut mir leid, ich möchte Ihnen sagen, was das mit der Irreduzibilitätseigenschaft zu tun hat. Wir sehen es gleich im Beweis, aber es kommt ja so versteckt vor, weil wir ja nicht die ganzen Konzepte haben. Diese Faktorisierung, beziehungsweise dass das P keine interessanten Teiler hat, das übersetzt sich in der Sprache der Ideale in diese Maximalitätseigenschaft. Es gibt da also einen Zusammenhang zwischen Idealen und wie die ineinander enthalten sind und den Ringelementen, die die erzeugen, und den Teilern davon. Das kommt dann in der Algebra. Ich werde das dann sehr feiern, ich entschuldige mich jetzt schon. Wir beweisen Nummer 11. Da steht eine Äquivalenz. Wir haben also zwei Richtungen zu zeigen. Und ich fange einfach mal beherzt an und muss bestimmt mal zwischen. Haben Sie zu der Aussage, die da steht, noch Fragen, bevor wir loslegen? Zwei Richtungen, aus A folgt B, aus B folgt A, das kennen wir alles schon. Okay, der macht L. Weiß. Wir fangen an mit aus A folgt B. Wollen diese interessante Idealeigenschaft zeigen, also diese Maximalitätseigenschaft. Und wir machen das so, indem wir uns ein Ideal hernehmen, J, von dem wir voraussetzen, dass es zwischen dem Ideal P mal Kx und dem ganzen Ring Kx liegt. Also, dass P mal Kx ungleich Kx ist, das liegt an der Gradformel. P hat ja mindestens Grad 1. Und kx enthält auch konstante Polynome. Mit der Gradformel können die also nicht gleich sein. Dann schreibe ich das zuerst an. P mal kx ist nicht kx. Wegen der Gradformel aus Lemma, was war denn das? Das war irgendwo am Anfang. Mal eben N nach der Nummer. 84 Teil B.
Wenn ich Gradformel sage bei Polynomen, dann meine ich eigentlich immer das. Ich meine eigentlich immer das Produkt von Polynomen und dass die Gerade sich dann addieren. Das ist das Interessante. Jetzt sei J ein Ideal, das P mal Kx enthält und das gleichzeitig noch Hilfe. Jetzt liegt das J da so rum. J ist ein Ideal von Kx. Und da haben wir doch, das ist noch gar nicht so lange her, gezeigt, dass man so ein erzeugendes Polynom finden kann. Das geht doch für jedes Ideal unseres Polynomrings Kx. Also geht es auch für dieses J. Und das war Satz 18, über den wir gerade erst gesprochen haben. Stand, es gibt so ein Polynom derart, dass man jetzt jedes Element aus dem Ideal als Vielfaches davon schreiben kann. Aber mit der Notation, die wir gerade eingeführt haben, kann ich das gleichzeitig zeigen? Nee, leider nicht so gut. Mit der Notation, die wir eingeführt haben, ist das ja dasselbe wie dieses Polynom mal Kx. Das heißt, ich schreibe einfach so. Und die zweite Möglichkeit ist, dass der Grad gehen, einmal p mal kx und einmal q mal kx, da wir sowieso mit allen Polynomen aus kx multiplizieren, spielt dieses Vielfache dabei keine Rolle. Das heißt, p und q erzeugen dann einfach das gleiche Hauptideal. Das ist also dann der Fall, dass j und p mal kx dasselbe sind. Nicht möglich, dass das J da so echt dazwischen liegt. Und wir sehen jetzt auch warum. Wenn das J so echt dazwischen läge, dann müsste man hier so eine Faktorisierung finden, bei der die beiden beteiligten Polynome eben nicht konstant sind. Ansonsten geht das nicht. Und jetzt sehen wir, wie die Irreduzibilität da reinspielt. Das war aus A von B. Jetzt kommt die zweite Richtung. Das passt da tatsächlich noch hin. Aus B folgt A. Wir beginnen also jetzt mit dieser Eigenschaft, die in B steht, und versuchen zu schlussfolgern, werden schlussfolgern, dass p ein irreduzibles Polynom ist. Hast du Zeit? Ja, Zeit haben. So, das ist deswegen vielleicht nicht ganz so intuitiv, weil diese Eigenschaft, die in b steht, so seltsam aussieht. Aber wir werden das hinkriegen, weil wir jetzt die Art der Argumentation schon gesehen haben. Gut, Eigenschaft B sei erfüllt. Es sei also so, dass P mal Kx nicht der ganze Ring ist, aber auch kein Ideal mehr echt dazwischen passt. Und dann muss der Grad von P mindestens 1 sein, denn P ist ja nicht das Nullpolynom. Und wenn P konstant wäre, dann wäre, das Argument haben wir gerade gesehen, P mal Kx der ganze Ring. Thank you.
wenn wir Kapitel 8 abschließen, benutzen, um eine Primfaktorzerlegung in Kx